Wildnis schafft Wissen. Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
Ja, ich hoffe, wir kriegen heute keine nassen Füße. Wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet mit Gummistiefeln, denn heute wird's nass bei Wildnis schafft Wissen. Es geht um einen der wichtigsten Wasserbaumeister. Wir sind in Riedlhütte unterwegs und da hinten ist schon aus der Ferne zu sehen diese riesige Biberburg. Bei mir ist Lucia Jobst, die hier im Nationalpark die Biber aktuell erforscht in einem tollen Forschungsprojekt namens BioBiber. Also ich habe so eine riesige Burg noch nie gesehen. Das ist schon was Seltenes, so ein großes Bauwerk.
Ja, auf alle Fälle. Also das hier ist auch eines unserer größten Biberreviere, die wir hier im Nationalpark haben. Also die sind auch total unterschiedlich, kommt natürlich auch total auf die Landschaft drauf an, ob die mehr in den Hochlagen sind, in Steillagen, wo sie natürlich sich jetzt nicht so schön ausbreiten können wie hier im Tal. Aber hier, ja, das zieht sich jetzt da wahrscheinlich über mehr als einen Kilometer, wo dann auch 4, 5 Burgen dran stehen. Also hier sind die Biber wirklich sehr, sehr aktiv.
Und das schaut einfach auch klasse aus, wenn man hier so reinschaut. Hier war mal Wald, gell?
Mhm, genau. Also da war wahrscheinlich mal Fichtenaltbestand, wie man da drüben jetzt noch sieht, da im Privatwald, der ja da auch angrenzend ist. Und da wird mal der Borkenkäfer drin gewesen sein. Und dann durch die aufkommende Sukzession, also die Verjüngung, die hier vor allem durch Birke und Erle entstanden ist, was natürlich super Nahrungsangebot für den Biber ist, hat sich der hier sehr wohl gefühlt und seitdem ist er hier und breitet sich aus.
Er hat schon ganz schön umgebaut. Ja. Er wird ja auch nicht umsonst als der Baumeister oder Ökosystemdienstleister jetzt letztens haben wir irgendwo gelesen.
Ingenieur nennen wir die auch oft, genau, weil die eben den Lebensraum so verändern, auch für andere Arten. Und genau das wollen wir uns auch anschauen. Also wie verändert der Biber die Lebensräume und welche Arten profitieren dann schlussendlich davon?
Ja, und was mich immer so wirklich fasziniert, wie er das macht. Also er ist ja wirklich so, deswegen wird er auch immer als Baumeister bezeichnet, was der hier gestaltet, was der hier baut. Wir stehen jetzt vom Forstweg aus, sieht man direkt hier diesen extrem langen Biberdamm, den er hier mal gebaut hat. Mittlerweile ist er ziemlich zugewachsen. Man sieht es nur so ansatzweise noch, aber wenn man genau hinschaut, stehen hier überall noch die Äste raus, die der Biber hier irgendwann einmal aufgeschichtet hat und einen Riesendamm angelegt hat, damit das Wasser quasi in der Fläche zurückbleibt, damit das aufstaut.
Ja, die sind da wirklich faszinierend. Also man meint ja immer, die hauen da bloß ein paar Äste hin, aber die haben tatsächlich auch so speziell angepasste Händchen oder Pfoten, sage ich jetzt mal, dass die damit auch Steine oder Schlamm tragen können und die dann da einbauen können. Also die sind wirklich sehr aversiert, was das betrifft.
Was braucht jetzt der Biber? Wasser? Ist klar.
Genau, also der Biber braucht eigentlich bloß fließendes Wasser. Das kann er dann eigentlich gar nicht ausstehen.
Und dass das fließt, genau.
Das
fließt.
Also sobald er das hört, wird er ein bisschen aktiv. Biber-Hauptnahrungsquelle sind Laubgehölze. Also jetzt an einem reinen Fichtenbestand kommt er jetzt nicht so gut klar. Aber er schafft sich natürlich auch seine Nahrungsquelle. Also wie man hier sieht, der flutet halt dann. Dadurch sterben nicht angepasste Baumarten wie zum Beispiel die Fichte oder auch Buche ab. Und dadurch kommt dann die Sukzession aus genau den Baumarten, die er dann fressen kann.
Hat er denn so eine Lieblingsbaumart oder ist er da?
Ja, also die Birke, die ist schon, wird schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Also wir können uns, wenn wir hinkommen, das ist relativ weit hinten, mal eine Fläche anschauen, da hat er jetzt diesen Herbst recht getobt.
Aber frisst er die komplett? Glaube ich nicht, oder?
Nee, also teilweise das meiste, was er frisst, sind die Äste und die Beblätterung an den Bäumen und dann frisst er aber auch noch Rindenteile.
Genau. Also er ist jetzt nicht der Holzverwerter, so der klassische, sondern er hat es dann eher auf die nahrhafte Rinde oder irgendwie
genau.
So.
Genau, das Holz, das wird dann entweder verbaut oder dann zurückgelassen.
Okay. Dann entstehen die berühmten Biberstümpfe, wo man halt dann sieht, wie er die Bäume abgenagt hat. Also das ist, glaube ich, hier schon sehr faszinierend, wie er das macht. Und was mich immer so begeistert, was er dann teilweise für Riesenbäume oft auch anknabbert und die dann auch wirklich fällt. Wie lange braucht dann so ein Biber mit seinen Zähnen, die speziell eben dazu da sind, dass er Bäume fällen kann und zerkleinern kann?
Ja, also die sind da schon relativ flott. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, für welchen Durchmesser.
Oder du hast ihn bestimmt noch nicht, gestoppt.
Aber ich habe ein Beispiel, der war zwar schon angefressen, vielleicht zu einem Drittel durch. Also die nagen da schon über mehrere Nächte. Es war am Teufelsoben, am Grenzübergang zu Tschechien. Und wie gesagt, der war schon ein Drittel durch und 1,5 Wochen später bin ich hinkommen und da war der ganze Baum nicht mehr da. Also, und das war jetzt vielleicht 40 Zentimeter Baum. Also die hauen den schon relativ schnell dann auch weg.
Ja. Und das Schöne ist, bei uns im Nationalpark darf er das auch tun?
Genau. Ja, der Biber ist ja auch eine Art, die hat schon durchaus Konfliktpotenzial, ja, auf alle Fälle. Also er fällt Bäume, die vielleicht nicht gefällt werden sollten in der Forstwirtschaft. Er überflutet großflächig Flächen. Also gerade im Agrarwesen ist das natürlich schon ein Punkt, wo man viel auf Widerstand trifft.
Aber entsprechend gibt es ja in den meisten unteren oder eigentlich in allen unteren Naturschutzbehörden ja mittlerweile Biberberater. Wenn der Biber bei einem auf irgendeiner Fläche einzieht, dann kann man sich ja da auch super Hilfe und auf jeden Fall mehr Beratung holen, wie man denn damit umgeht oder ob man vielleicht einfach auch lassen kann. Das Schöne ist, wir können im Nationalpark einfach schauen, was er denn alles leistet. Und genau das ist ja auch das Ziel oder der Zweck deines Forschungsprojektes, mal genau zu gucken, was denn der Biber eigentlich so fürs Ökosystem macht. Wie macht man das?
Genau, also jetzt, das ist nur ein Projektteil. Das Ganze ist ja ein großes Interreg-Projekt, also von der EU gefördert. Und wir schauen uns da eben die Biberreviere einerseits bei uns im Nationalpark, aber auch bei den Tschechen drüben im Šumava-Nationalpark an. Und da untersuchen wir ganz verschiedene Sachen. Also zum Beispiel auch, wie sich der Wolf auf den Biber auswirkt. Ein anderes Team von der tschechischen Universität befasst sich mehr mit der Hydrologie. Also was ist das wirkliche Wasserrückhaltsvermögen, was diese Biberteiche haben. Und bei uns schauen wir eben, oder ich schaue mir ganz speziell eben die Biodiversität an. Und das machen wir jetzt nicht nur in einer Artengruppe, wie es vielleicht schon früher mal passiert ist, dass man sich nur die Vögel oder nur die Fledermäuse anschaut, sondern wirklich das gesamte Ökosystem als Ganzes. Und wir fangen da auch ganz unten eben an, einmal mit Habitatkartierungen.
Ganz kurz übersetzt, wir müssen immer die wissenschaftlichen Begriffe ein bisschen übersetzen. Habitatkartierung, also wir schauen quasi einfach nur, grob gesagt, wo denn die Biberreviere sind.
Genau, wo sind die Biberreviere, wie sehen die aus, also was sind da die Strukturen, die da sind. Wir planen auch Drohnenbefliegungen, dass man das ein bisschen mehr aus der Luft, weil wie du siehst, hier mal durchlaufen ist nicht.
Das geht einfach nicht, ne?
Das geht nicht. Also da müsste man irgendwie mit dem Kajak oder sonst irgendwas kommen. Das wird schwierig. Dann haben wir ein paar Masterarbeiten und sowas, die sich mehr mit dem Bewegungsverhalten vom Biber und dem Fraßverhalten an den Bäumen vor allem beschäftigen. Genau, und dann gehen wir eben über wirklich zu den Vögeln und Fledermäusen und Säugetieren, also einmal über diese ganzen trophischen Ebenen, also über diese Nahrungsebenen, sagt man ja da auch, hinweg, dass wir das Ganze mal ein bisschen einheitlicher betrachten.
Weil Biber zerstört, in Anführungsstrichen, er zerstört nicht nur Fichten, die dann absaufen, auf gut Deutsch gesagt, sondern dann eben auch Lebensraum für so viele unterschiedliche Arten. Und ich weiß gar nicht, ob man es jetzt im Hintergrund hört, aber es ist gerade hier der Forstweg überflogen worden von einer
Krickente.
Es ist eine Krickente, gell? Dieses kurze Fiepen. Also natürlich viele Wasservögel hier, auch normale, was sind das, Stockenten, gell?
Wir haben ja auch Waldschnepfe. Letztes Jahr waren wohl auch mal die Kraniche da tatsächlich. Also wirklich spannende Arten, haben leider nicht gebrütet. Wir hatten ein bisschen die Hoffnung, dass sie dieses Jahr zurückkommen. Haben sie nicht gemacht, aber das Potenzial ist da. Also gerade in der Vogelwelt ist es hier wirklich sehr, sehr spannend. Ich hatte auch in einem anderen Revier schon auf der Kamera fallenden Schwarzstorch. Also wirklich tolle Arten.
Das ist auch total schön, wenn man hier steht, gell? Die sind gerade ein paar Meter von uns weg.
Die lassen sich gar nicht stören, ne. Also das sind wirklich Ökosysteme, wenn man sich hier hinstellt. Gut, heute ist es recht schattig, deswegen sind die Insekten noch nicht so aktiv. Und jetzt auch mit
Gott sei Dank.
Ja. Aber wenn man sich hier mal eine Viertelstunde hinschaut, auch was gerade Libellen oder sowas anbelangt, also da kann man so viel beobachten, das ist toll.
Okay, Lucia, dann du hast jetzt so also eine Flasche dabei?
Genau.
Was also ist das eigentlich?
Das ist eine Flasche mit Ethanol, gerade, also pures Alkohol. Theoretisch.
Wir trinken ihn nicht.
Wir trinken ihn nicht,
nein,
deswegen ist er so gesund. Genau, was wir heute machen, ist, dass wir durch unsere Malaise-Fallen, das sind so Zeltfallen, sagen wir mal, also eine Netzfalle, in die dann Insekten, Fluginsekten reingehen. Und die wechseln wir alle 2 Wochen die Behälter aus. Mhm. Genau, und das machen wir heute. Also können wir mal zu unserer Forschungsstation hingehen. Wer zurzeit im Reschbach unterwegs ist, hat die wahrscheinlich auch schon gesehen. Da sind die ein bisschen prominenter, sage ich mal, weil man da einfach besser reinsieht. Hier am Ölbach sind sie, glaube ich, relativ gut versteckt. Aber genau, schauen wir da mal hin.
Ja, würde ich auch sagen. Vor allen Dingen würde ich sagen, legen wir los, bevor es uns hier komplett einregnet. War halt ein bisschen so wechselhaft. Den Vögeln macht das nichts aus, uns dann schon eher. Ha, jetzt hört man schon. Jetzt wird's nass. Also Wasserscheu darfst du nicht sagen, gell? Aber sollen ja gesund sein, so Moorbäder. Ich bin jetzt wirklich froh, dass die Lucia dabei ist. Weil ansonsten hätten wir jetzt unterwegs hier zu dieser Malaise-Falle schon den Eindruck haben können, dass wir vielleicht hier sich erstens mal ziemlich schnell verläuft und zweitens einmal im schlimmsten Fall als Moorleiche enden könnte.
Ja, durchaus. Also das Gelände ist schon schwierig.
Und jetzt regnet es auch noch von oben. Jetzt wären wir von unten und von oben heute nass. Das schaut fast ein bisschen aus wie so ein kleines Einmannzelt.
Ja.
Aber reinlegen würde ich mich da nicht.
Genau, also im Grunde ist das eben dieses Zelt, wo wir diese zwei Flügel hier auf der Seite haben, diese Netze. Und die Insekten, die haben immer den Drang nach oben zu fliegen. Heißt, wenn die reinfliegen, fliegen die nach oben. Dann ist da bei der Flasche oben ein Loch. Und dann fallen die eben in die Flasche mit dem Alkohol.
Und da können wir es dann wieder rausholen. Da werden sie gleich konserviert. Und dann können wir gucken, was denn hier an Insekten so unterwegs ist.
Also wie man sieht, ist die schon ganz gut voll.
Ganz also schön was drin, ne?
Einiges drin rum.
Ui.
Diverse Fliegen, kleine Käfer. Da haben wir so eine schöne Krabbenspinne. Das, was da so gelb rausleuchtet.
Ach, krass.
Genau.
Die ist ja wirklich neongelb.
Ja, ja, die tarnen sich normalerweise im Gras. Da sind die super getarnt. Da fliegt noch eine kleine Hummel drin rum. Also wirklich das ganze Spektrum an Insekten wird da abgefangen.
Ja, hier, wo jetzt die Malaise-Falle auch hängt, da sehe ich auch da vorne, gell, ist ja auch Fotofalle und wenn ich richtig sehe, auch ein Soundrekorder.
Genau, ja. Also der Soundrekorder, mit dem nehmen wir eben gerade Vogelstimmen auf, also jetzt noch bis Mitte Juni. Genau, einfach um zu schauen, welche Vögel kommen hier vorbei, welche brüten hier eventuell sogar. Das sieht man, hört man ja dann auch die Jungvögel, die haben ja andere Rufstimmen. Und dann ab Juni stellen wir die Frequenz um in den Ultraschallbereich, dass wir die Fledermäuse aufnehmen dann.
Klasse.
Ja, weil die Biberreviere sind natürlich, also wie wir ja gerade schon gesehen haben, die Insekten fliegen total viel. Wir haben hier die offenen Gebiete, also absolut bestes Jagdrevier für Fledermäuse. Das Totholz bietet natürlich auch nochmal eventuell Nisträume an.
Wir wissen ja, die Rinden, wenn sie aufklappen, dann machen sie da gern ihre Tagesquartiere rein, die Fledermäuse. Die Vögel haben wir ja vorhin schon kurz thematisiert, du hast ja gesagt, Kraniche waren hier schon unterwegs. Leider noch keine Brut, aber die Hoffnung besteht, dass sie mal wieder da sind. Ja, und Fokus jetzt gerade im Moment auf Insekten. Wir haben jetzt gerade die Malaise-Falle ausgeleert oder beziehungsweise du hast den Behälter, den Ethanolbehälter, wo dann jetzt dann auch wieder Insekten reinfallen können, gewechselt. Was passiert jetzt mit diesem leckeren Cocktail aus Insekten und Ethanol? Was treibst du jetzt denn damit?
Ja, da haben wir im Jugendwaldheim haben wir da so ein nettes kleines Labor, sage ich jetzt mal. Da wird dann diese große Flasche eben ausgeleert und dann wird geteilt in kleinere und größere Insekten. Einfach, dass das vom Mengenverhältnis ein bisschen proportionaler ist. Genau, und die kommen dann als Probe in ein auswärtiges Labor. Also bei uns ist das an der Uni Tschechien dann zum Beispiel.
In Budweis dann, oder?
Nee, in Prag.
Ah, in Prag.
Okay. University of Life Sciences ist da Partner von uns. Und die haben da die Kapazitäten, dass die eben dann diese DNA-Sequenzierung machen. Also was sie dann machen ist, die nehmen sich dann unsere Insekten, zermahlen die dann zu einem Pulver und mischen das dann eben im Mengenverhältnis von groß und klein wieder zusammen und lassen das dann durch einen Sequenzierer laufen. Und dann kriegen wir da am Ende eine schöne Artenliste raus.
Was alles an Insekten hier kreucht und fleucht. Ich weiß jetzt zufälligerweise, dass das Sequenzieren auf diese Art mit Wasserproben ja auch funktioniert.
Genau.
Macht ihr das auch?
Das machen wir tatsächlich auch. Also da kommt jetzt auch von der gleichen Uni die gleiche Kollegin. Jetzt wird auch Mitte Juni dann vorbei. Dann nehmen wir dann in jedem Revier zwei Wasserproben und machen da dann diese genannte eDNA, also Environmental DNA-Studie auch draus. Genau, dass wir eben auch vor allem die wasserlebenden Organismen einfach alles mal mitnehmen können.
Weil das sieht man natürlich von außen nicht, weil das Wasser ist tiefschwarz. Ist ja cool, dass es dann auch solche Methoden gibt oder beziehungsweise, dass diese breite Detektierung der Arten ja mittlerweile auch gut funktioniert.
Genau, ja. Also wir können uns da wirklich durch diese Vielfalt an Methoden, die wir anwenden, einfach ein total gutes Bild von der Artenvielfalt hier machen und wirklich einmal alles mitnehmen und dann sagen, schaut's, wie toll der Biber ist und was der alles fördern kann.
Ja, dass er die Artenvielfalt, aber auch die Vielfalt an Lebensräumen fördert, das sieht man in diesem großen Biberrevier am Ölbach wirklich schon mit bloßem Auge. Ja, und der Biber fördert oder hilft ja auch noch in viel mehr Dingen. Wie man hört, ist es hier überall wirklich extrem nass Und der Biber schafft es wie kaum ein zweiter, Wasser in die Landschaft zurückzubringen bzw. das Wasser zurückzuhalten. Ja, und auch das, Lucia, wird ja in dem Projekt untersucht.
Genau, also das macht primär ein Team von der Tschechischen Universität, also von der Technischen Universität Prag haben wir da ein Team. Die waren jetzt auch ganz viel unterwegs die letzten Wochen, auch mit diversesten Messgeräten, die ich auch gar nicht alle kenne, sind dann in Warthosen da wirklich in die Teiche reingelaufen und haben da die Wasseroberfläche genommen und haben die Dämme vermessen, wie lang und wie hoch die sind, um darauf eben dann Rückschlüsse zu halten, was ist wirklich das Wasservolumen, was der dann zurückhält. Was natürlich ganz wichtig ist, gerade in Zeiten des Klimawandels, einmal in Bezug auf Dürren natürlich, weil dann sind das hier die Gebiete, in denen am Ende noch das Wasser steht. Aber auch umgekehrt bei Flutereignissen können diese Biberreviere tatsächlich ja, das Wasser verlangsamen, rückhalten und dadurch dann in den Ortschaften hoffentlich die große Überschwemmung verhindern.
Wie so ein natürlicher Flutpolder.
Ganz genau. Also die machen ja nichts anderes, als was wir versuchen mit den Dämmen, nur ein bisschen natürlicher. Haben hier ihre Dammsysteme, das ist ja auch so in Terrassen oft angelegt. Also wenn man hier jetzt weiter hochgeht, das sind immer wieder so Terrassen, die dann durch die Dämme entstehen. Und dadurch wird dann das ganze überschüssige Wasser einfach in die umliegende Landschaft gut verteilt.
Ja, ist gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels wahrscheinlich eine Rolle, die der Biber hier übernimmt, die auch immer wichtiger wird.
Ja, auf alle Fälle. Also wir stecken ja voll in der Klima- und auch Biodiversitätskrise und ich würde sagen, in beiden Bereichen hilft uns der Biber und ich finde, wir sollten da dieses Angebot, das der uns unterbreitet, auch gerne annehmen, weil wenn wir sowas versuchen, also Moorrenaturierung oder Feuchtgebietsrenaturierung, das kostet natürlich auch enorm viel Geld und ist meistens nicht so ja, effektiv wie das.
Ja, und
das
ist ja gar nicht so einfach. Ja, dann.
Also genau, und der Biber, der macht es meistens an den Stellen, wo es eh am besten passt, kostenlos für uns und meistens noch besser.
Das Problem ist nur, dass es uns Menschen oft dann nicht passt, wo, ja, der Biber, wo der Biber dann unterwegs ist. Und entsprechend kommt es dann natürlich auch draußen in der Kulturlandschaft zu entsprechenden Konflikten. Und ja, auch wir im Nationalpark müssen uns ja immer mal wieder auf die Aktivitäten des Bibers einstellen. Wir vertreiben den Biber in der Regel nicht, sondern wir versuchen uns, ähnlich wie das Prinzip in der Natur, uns dem Biber anzupassen. Ist ja hier auch das Revier ein gutes Beispiel. Der Forstweg, auf dem wir vorhin gestanden sind und die Enten beobachtet haben, der ist ja auch früher mal etwas tiefer gelegen.
Ja, nee, auf alle Fälle. Also gerade auch hier, haben wir vorhin gesagt, Steinbach, die Bohlenwege da, die mussten, glaube ich, schon öfter mal verlegt werden, weil sie eben unter Wasser gesetzt wurden. Aber das ist so, ja.
Das sollte man vielleicht auch noch kurz ansprechen. Und zwar wird auch untersucht, man kann sich dann natürlich auch gut vorstellen, dass dann quasi nicht nur der Wasserrückhalt des Bibers natürlich immens ist, sondern eher möglicherweise auch zur Verbesserung der Wasserqualität etwas beiträgt.
Ja, natürlich. Also diese Dämme, die funktionieren wie natürliche Filtersysteme. Also wie vorhin schon angesprochen, sind es nicht einfach nur Stockhaufen, wo alles durchfließt, sondern da ist Schlamm eingebaut, da sind Steine eingebaut. Also das ist wirklich wie wenn jemand einen Naturschwimmteich zu Hause hat, wird es dadurch filtriert durch diese verschiedenen Schichten. Und es ist ja meistens nicht nur ein Biberdamm, sondern eben gestaffelt entlang des...
Wie du schon gesagt hast, die Terrassen, ja?
Genau, da wird es eben dann durchfiltriert.
Wie untersucht man das? Die Filterleistung wahrscheinlich mit viel Wasserproben, oder?
Genau, also das machen auch die tschechischen Kollegen gerade. Die sind jetzt, letzte Woche waren sie wieder da und haben dann Wasserparameter und Wasserproben genommen, um das Ganze dann im Labor auszuwerten, was genau dann da drin ist, welche Schwebstoffe und welche Nährstoffe. Ja.
Wir unterbrechen immer mal wieder, weil wir hier wieder irgendwie aufgeschreckt werden, beide, weil wir wieder irgendeinen interessanten Vogel hören. Das ist eine Amsel.
Das war einfach nur eine Amsel. Aber die singen auch so schön.
Die singen richtig toll und nutzen halt auch gern hier die Reviere, weil, wie du schon sagst, Biber erhöht die Biodiversität. Und hier sind halt extrem viele Insekten unterwegs, Nahrung für sehr, sehr viele Vögel. Wie lange läuft jetzt das Projekt noch und was sind jetzt da noch so künftige Aufgaben den Sommer über?
Genau, also den Sommer über haben wir jetzt, wie gesagt, Insekten, Vögel, Fledermäuse, Säugetiere. Und ich nehme jetzt über die nächsten Wochen auch noch die Vegetation hier auf. Mein Kollege macht auch über Kamerafallen das Wolfs-Biber-Monitoring. Also der schaut sich auch wirklich mehr die Population an von den Bibern. Genau, das Ganze läuft wahrscheinlich jetzt bis Oktober rum, dass wir diese Sachen draußen haben. Also Malaise fallen nicht ganz so lang, die nur bis September. Genau, und das Gesamtprojekt läuft jetzt noch 3 Jahre, also bis Anfang 2029.
Ja, das ist ja auch ein Aspekt gewesen, auch des Wolfsprojektes, das wir auch im Rahmen dieses Podcasts noch genauer beleuchten werden. Da kann ich schon ein bisschen teasern. Das wird dann die nächste Folge werden. Da könnt ihr euch auf den Wolf freuen. Und da kann man schon ein bisschen spoilern. Ist ja bei dem Projekt auch rausgekommen, dass der Biber durchaus mittlerweile vom Wolf, ich nenne es mal, gemanagt wird. Also so ein Biber hat ja bis zu 35 Kilo, soweit ich weiß. Das ist schon ganz schöner Happen und dann entsprechend attraktiv für den Wolf wahrscheinlich.
Also sind recht, ja, so leckere Snacks, sage ich immer. Bestehen ja auch viel aus Fett, also gerade zur Winterzeit. Die fressen sich so einen richtig schönen Ranst an und dann sind die natürlich total gute Energiequelle für den Wolf und auch relativ einfach bejagbar. Also wenn er wirklich gerade dabei ist, sich hier einen Baum zu fällen, hört er natürlich auch nicht so gut, weil es laut ist. Und dann, wenn sich der Wolf anschleicht, relativ leichte Beute, sagen wir es mal so. Ja, also sind zwar jetzt auch nicht komplett unwehrhaft, sagen wir mal. Also wenn man sich da mal die Zähne anschaut von dem Biber, von denen würde ich eher ungern gebissen werden. Aber Wölfe hier im Nationalpark haben sich auf alle Fälle spezialisiert. Da haben wir einen Wolfsrudel, das wird von einer Wölfin angeführt, die...
Die hat Bock auf Biber.
Die hat richtig Bock auf Biber. Ein Drittel von ihrer Nahrung besteht aus Biber. Also wir haben da mal Kotproben analysiert von der und die hat sich da richtig spezialisiert. Schauen wir mal, ob sie es an ihren Nachwuchs weitergibt, ob sie es denen gelernt hat.
Könnte schon sein, gell?
Genau, ja, also das ist wirklich der größte Prädator, den hier der Biber, abgesehen vom Menschen natürlich, hat. Ja.
Und man sieht ja auch schon, also es ist auch schon festgestellt worden, der Biberbestand hier im Nationalpark geht ja auch schon deutlich zurück.
Genau, also bis vor ein paar Jahren hatten wir noch über 30 aktive Biberreviere, mittlerweile sind wir da eher Richtung 25. Also das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Einerseits Prädation oder halt eben den Beutegreiferdruck, aber auch das Nahrungsangebot, dass sie sich praktisch einfach leer fressen, ihr Revier, und dann weiterziehen. Also es kann viele Gründe haben, aber wir sehen schon, mit der Erhöhung der Wolfspopulation geht die Biberpopulation wieder zurück.
Schon spannend, aber Gott sei Dank ist er nach wie vor nicht gefährdet hier im Nationalpark.
Nee, also wie gesagt, wir haben hier diese 25, 27 aktiven Reviere. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Hier bei so einem großen Revier könnte man auch vermuten, dass hier jetzt mehr als nur eine Biberfamilie lebt, weil es eben so groß ist. Also im Grunde sind die schon relativ territorial. Also die vertreiben so nach 2 Jahren dann ihre Jungen. Die müssen sich dann ihr eigenes Zuhause suchen. Aber in so großen Revieren mit gerade so viel Nahrung gehen wir schon davon aus, dass hier mehr Biber sind als in kleineren.
Wie du gerade angedeutet hast, ist ja der Biber kein Tier, das immer an der gleichen Stelle bleibt. Wie du schon gesagt hast, frisst er seine Reviere teilweise halt auch leer, zieht dann weiter. Man sieht es ja zum Beispiel Mautfinsterau, Reschbachtal bzw. Steinbach. Mhm. Und Steinbach-Klause ist ja, glaube ich, ein tolles Beispiel, wer... So als Wandertipp mal kurz zwischendurch, so was man live erleben möchte, der geht am besten mal den Rundweg Eisvogel bei uns, da kommt man direkt vorbei und auch durch dieses Biberrevier durch und da sieht man ja auch, der ist entlang dieses kompletten Bachsystems und das kann ja wirklich dann Kilometer lang sein und er wird vermutlich nicht auf Land sich weiter fortbewegen, sondern auch in dem Bachbett dann weiter wandern, weil wie du ja schon gesagt hast, ist er ja draußen an Land relativ behäbig.
Genau, also ich und meine Kollegen scherzen da immer ein bisschen, entweder halt die Bäche oder wirklich die Kanäle, die sich dann bauen, nennen wir immer mal so Biberautobahn. Also wo man wirklich, wo sie jetzt auch keinen Damm reingelegt haben oder so, wo sie einfach schnell sich fortbewegen können. Die Biber sind total dynamisch. Das ist wirklich, wir haben ja auch das jährliche Biber-Monitoring von den Rangern und die müssen echt jedes Jahr gucken, wo ist der, weil er ist meistens nicht mehr in der Burg, wo er letztes Jahr war, sondern 100 Meter weiter oder einen Kilometer weiter, das ist total unterschiedlich und wirklich schwierig oft nachzuvollziehen. Und das macht aber dann auch nochmal einen totalen, tollen ökologischen Wert, weil eben wenn der Biber weg ist, verlanden die Dämme wieder, verlanden die Teiche wieder und dadurch kommen wieder neue Strukturen. Also der schafft sich wirklich durch diese, ja, auch durch seinen Lebenszyklus und wo er gerade ist, eben dieses Mosaik in der Landschaft. Dann kommt wieder Sukzession auf, wo er eben gerade nicht aktiv frisst, dann kommt wieder neuer Wald auf und dann geht es so im Kreislauf rundum.
Wir haben, Lucia, schon ein bisschen gesprochen über die Lebensweise des Bibers. Die Biberburg kennen wir ja. Hier auch extrem prominent vertreten in diesem Revier. Ein Riesenteil. Also wie gesagt, ich habe so eine große Biberburg persönlich noch nie gesehen. Das ist irre. Und wie schaut es drunter aus? Weil man sieht ja nur diese bekannten Ästehaufen, aber wie ist das aufgebaut?
Also das ist wirklich ganz spannend. Also man sieht ja wirklich oben nichts und meint auch erstmal, da ist gar kein Eingang da rein. Das ist wirklich einfach so ein Haufen Äste aufeinander gestapelt. Ein
bisschen wie so Ameisenhaufen.
Ja, genau. Und das Spannende ist eben, deswegen staut er ja auch gerade um die Burg besonders stark eben auf, dass er sich einen eigenen Teich macht. Der Eingang liegt unter Wasser, also teilweise einen Meter unter Wasser. Da tauchen sie dann ein und dann geht nach oben so ein Gang weg. Das ist aber nicht die einzige Biberburg, die existiert, diese Holzhaufen. Also es ist wirklich so die schönste Form und die man auch am leichtesten findet. Ganz oft haben Biber aber auch nur eine sogenannte Uferburg. Also das sieht man von außen eigentlich gar nicht. Da muss man schon ein geübtes Auge haben. Die graben sich einfach in den Schlamm oder in die Erde ein. Genau, also am Uferrand haben die dann auch, wie gesagt, wieder diesen Eingang und buddeln sich da einfach in die Erde rein. Manchmal legen sie dann noch ein paar Äste oben drauf, weil das nicht an.
Zur Zierde?
Ja, man weiß nicht genau warum. Genau, also da gibt es auch verschiedenste Formen praktisch von diesen Burgen. Also nicht jedes Biberrevier hat hier diese wunderschönen großen Biberburgen. Biber waren ja lange Zeit auch in Deutschland und in Bayern auch ausgestorben. Also wir haben ja den Biber erst seit den 60er Jahren wieder hier. Da wurden, glaube ich, in Bayern 200 Tiere rundum ausgesiedelt und ist nur an den großen Flüssen wie der Donau oder der Isar. Und innerhalb mittlerweile sind es 50, 60 Jahre, haben sich die wirklich komplett in ganz Bayern bis in unsere Hochlagen hier im Nationalpark ausgebreitet. Also die haben schon deutliches Ausbreitungsvermögen. Ja.
Tatsächlich sind sie ja relativ spät in den Nationalpark zurückgekehrt. Das war ja quasi vor dem Wolf einer der letzten wirklichen Rückkehrer hier ins Ökosystem.
Genau, also die ältesten uns bekannten Biberreviere hier sind, ja, um die Jahrtausendwende haben wir die entdeckt. Also noch gar nicht so lange, 25 Jahre etwas. Ja.
Und dann schon erstaunlich, was er innerhalb dieser paar Jahrzehnte hier dann doch am Landschaftsbild dann auch wieder verändern kann.
Auf alle Fälle. Also hier, wo wir jetzt gerade stehen, das ist noch nicht mal eins unserer ältesten Reviere hier. Hier ist vielleicht 15 Jahre alt, also noch gar nicht so alt. Die ältesten haben wir am Kolbersbach oben in Schleicher. Also da sind wir mehr so in die Richtung 25 Jahre. Ja.
Was würdest du dir in Sachen Biber vielleicht auch noch wünschen? Was wäre so für dich so ein persönlicher Wunsch im Zusammenhang mit dem Biber?
Also ich würde mir wirklich wünschen, dass der in der Bevölkerung ein bisschen mehr Anklang findet, dass die Leute rausgehen, sich das mal anschauen und den eben nicht sofort verteufeln. Ich weiß, dass er sehr viel Schaden machen kann, gerade in der Landwirtschaft, aber vielleicht kann man da doch mal einen Kompromiss finden, dass man da eventuell Pufferstreifen weiter ausweitet etc., gerade um Gewässer rumdum.
Wie gesagt, gute Anlaufstelle sind da die unteren Naturschutzbehörden in den jeweiligen Landratsämtern, die entsprechend auch die eben betroffenen Leute draußen gut beraten können. Und wenn man sich mal so ein Biberrevier angucken will, wir haben schon gesagt, Steinbach-Klause ist so ein schönes Paradebeispiel. Oder auch hier einfach mal den Rundweg Kreuzotter gehen, führt durchs große Filz, durchs Klosterfilz, wo man auch schon viel Biberaktivität sieht. Und hier wirklich das tolle Biberrevier direkt neben der Forststraße, hinterhalb Riedelhütte. Und einfach mal unser Tipp, mal kurz stehen bleiben, das Ganze auf sich wirken lassen und mal die Augen und Ohren aufmachen und mal wirklich gucken und hören, was dann rund um so ein Biberrevier und in so einem Biberrevier unterwegs ist. Aber Biber an sich sieht man relativ selten wahrscheinlich, gell? Ja,
sehr selten. Also es ist halt eine nachtaktive Art. Wenn man wirklich es drauf ankommen lassen will, ist die beste Zeit natürlich die Abenddämmerung oder die Morgendämmerung. Aber ja, es ist schon schwierig, mal einen Biber live zu sehen.
Wirst du wahrscheinlich auch nicht so oft.
Nee.
Weil sie eben dann untertags in ihrer Biberburg oder in ihren Erdbauten, wie wir von dir heute schon gelernt haben, dann wahrscheinlich, was machen sie untertags? Schlafen?
Ja, schlafen. In der Nacht sind sie dann aktiv auf Nahrungssuche. Genau.
Wunderbar. Dann sage ich danke dir, Lucia. Es war toll. Und wir werden auf jeden Fall an dem Thema Biber dranbleiben und freuen uns jetzt schon auf deine tollen Forschungsergebnisse. Danke, dass du mich heute mitgenommen hast.
Ja, sehr gerne, immer gerne.
Wildnis schafft Wissen. Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Alle Folgen und mehr Infos zu den Projekten gibt's auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.